Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöneweide, dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber.
Der Bäckermeister aus Niederschöneweide, Theo Zobel, ruft auf einmal Eisern Union.
Eine Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt.
Union ist gerettet.
Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen.
Ein Jahr lang haben die Union Berlin-Fans an ihrem geliebten Stadion an der alten Försterei gebaut.
Und jetzt ist die siebte Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer 7.
Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind.
Hallo zur zweiten Ausgabe von Und niemals vergessen, dem Union-Geschichtspodcast. Hallo Sebastian.
Hallo Daniel. Erinnerst du dich noch an die letzte Episode?
Es ist schon ziemlich lange her, dass wir es aufgenommen haben, aber ich erinnere mich gerade noch so, dass du erzählt hast, woher das eigentlich mit dem Eisernen Union kommt.
Genau, den Unionsschlachtruf. Und ich bin sehr gespannt, was du mir uns heute erzählst, weil wir erzählen uns alle zwei Wochen eine kleine Geschichte aus der Union-Historie, die auch die Geschichte der Vorgängervereine von des 1. FC Union Berlin durchaus beinhalten kann. Und möchte jetzt gerne wissen, was du uns heute erzählen wirst.
Nachdem es ja beim letzten Mal um eine Episode ging oder ein Thema ging, was so nah an Union ist, wie es eigentlich nur sein kann, ist die erste Geschichte, die ich vorbereitet habe, eine, wo vielleicht gar nicht so offensichtlich ist, wie viel das überhaupt mit Union zu tun hat, wo vielleicht auch ein bisschen umstritten ist, wie viel das eigentlich mit Union zu tun hat und die im Jahr 1977 spielt.
1977, da fällt mir jetzt bei Union nicht besonders viel ein.
Ja, also sportlich war das, wenn ich mich richtig erinnere, so ungefähr durchschnittlich. Also man hat irgendwie entweder erste oder zweite Liga gespielt, aber es ist nicht viel Aufregendes passiert. Das war aber gesellschaftlich anders und vor allem gab es
die Biermann-Ausbeuerung.
Die war, glaube ich, 1974, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Aber es war auf jeden Fall ein sehr virulentes Thema. Und darauf werden wir auch nochmal zu sprechen kommen, beziehungsweise wird jemand nochmal darauf zu sprechen kommen in dieser Episode. Es gab aber vor allem am Nationalfeiertag der DDR, dem
7. Oktober,
ein eigentlich geplantes Volksfest auf dem Alexanderplatz, bei dem es dann aber zu Ausschreitungen gekommen ist zwischen Demonstranten und der Polizei. Und genau um die soll es jetzt gehen.
Okay, ich habe exakt noch nie davon gehört.
Ich auch nicht, was mich sehr überrascht hatte, als ich zum ersten Mal davon gelesen habe. Denn da klang das ziemlich dramatisch. Da war die Rede davon, dass es eine Straßenschlacht gegeben habe von tausenden Jugendlichen und hunderten Polizisten, bei der es auch mindestens auf Seiten der Polizei, eventuell auf Seiten der Demonstranten auch, Tote gegeben haben solle. Und das fand ich relativ schockierend, dass ich dass ich in der Reihe der Oppositionellen oder in irgendeiner Weise unruhestiftenden Episoden in der DDR-Geschichte davon noch nie gehört hatte.
Das ist ja jetzt für die DDR an sich nicht ungewöhnlich, dass solche Sachen natürlich nicht in Medien stattfinden.
Genau.
Deswegen, die werden halt mündlich weitergetragen, aber die waren ja nicht Teil von irgendeiner Art von offizieller mediale Berichterstattung in dem Sinne, dass man sagt halt, es wurde halt kritisch betrachtet, was wie passiert ist und es gab verschiedene Seiten, die betrachtet wurden.
Ja, aber anders als vielleicht andere Dinge, die in der DDR passiert sind und die kritische Öffentlichkeit verdient hätten, hat es dieses Thema zumindest in die westdeutsche Öffentlichkeit und auch die internationale geschafft. Es gab Presseberichte auch darüber, wie die zustande gekommen sind, werden wir gleich noch ein bisschen genauer Dinge hören. Aber vielleicht erst mal ein bisschen, was eigentlich passiert ist. Also es gab diesen Nationalfeiertag, den Republikgeburtstag. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die richtige Sprachregelung ist.
Aber die richtige Sprachregelung war, glaube ich, einfach Gründungsjubiläum. Und es wurde immer Republikgeburtstag genannt, das weiß ich. Das war so ein offizielles Wort.
Ja. Und da gab es eben einen groß angelegten Festakt mit vielen Bühnen. Wir werden in den Shownotes verlinken ein Bild vom Neuen Deutschland von ein paar Tage vorher, in dem das Programm einmal zusammengefasst wird. Auf dem Programm standen dann so Dinge wie Sputnik-Lachen, ein humoristisches Programm zum 60. Jahrestag der Oktoberrevolution. Wir haben alle sehr gelacht, vermutlich. Und es gab auch einen Auftritt einer Musikgruppe, die hieß Express Berlin. Und die hat irgendwie um 7 Uhr abends auf einer der Bühnen am Alexanderplatz gespielt. Und eigentlich war sofern bis zu dem Zeitpunkt noch alles relativ normal. Also es gab dann irgendwie eine große Menge an vor allem jugendlichen Menschen, die bei diesem Konzert waren. Aber es gab dann einen Vorfall, dass ein Lüftungsschacht eingebrochen ist, nachdem einige Jugendliche auf ein Gitter auf diesem Schacht geklettert sind und hat dieses Gitter nachgegeben und 9 dieser Jugendlichen sind einige Meter tief in diesen Lüftungsschacht abgestürzt. Auch davon gibt es Bilder, die wir auch verlinken werden.
War das direkt auf dem Alexanderplatz oder auf der Karl-Marx-Allee, die da nebenan ist?
Ich glaube, das ist direkt auf dem Alexanderplatz. Aber okay. Ich habe tatsächlich nicht genau gefunden, eine Karte vom Alexanderplatz, wo dieser Lüftungsschacht genau eingezeichnet ist. Aber ich glaube, das könnte man eventuell auch noch rausfinden.
Ja, vielleicht
ist das jetzt von ein der Detail
oder so gewesen.
Ja. Es gab hier einen Schacht, da sind diese Jugendlichen reingestürzt und es sieht ja zu dem Zeitpunkt immer noch nicht wie was aus, was Grund für irgendwie jetzt Riots geben sollte.
Ich bin immer noch super gespannt, wie du das zur Union irgendwie im Bogen kriegst.
Ja, wird noch passieren. Jedenfalls ist dann die Volkspolizei eben auf in diese Menschenmenge eingerückt, um diesen sich dieses Unfalls anzunehmen und in irgendeiner Weise war das dann der Auslöser dafür, dass es zu dieser Straßenschlacht kam. Es gibt verschiedene Darlegungen, offensichtlich von Augenzeugen, von Medienberichten und offensichtlich auch von der Stasi selbst oder den offiziellen DDR-Stellen selbst, die beschreiben, warum es dann konfrontativ wurde. Aber man kann sich vorstellen, dass die Polizei jetzt nicht besonders freundlich darum gebeten hat, zur Seite zu gehen, als sie zu dieser Unglücksstelle wollten. Jedenfalls hat sich ein offenbar vorhandenes aggressives Potenzial entladen und in den Abendstunden, also das ist offenbar gegen 8 Uhr abends passiert, in den Abend- und Nachtstunden hat sich dann eben eine groß angelegte Schlägerei zugetragen, in dem die Dinge passiert sind, die bei Schlachten von Demonstranten oder jugendlichen Randalierern gegen die Polizei eben immer so passieren. Also man zerschmeißt Bordsteinplatten und schmeißt die auf die Polizei, man wirft mit Flaschen, man wirft mit Stühlen, diese Dinge. Und offenbar wurde dann an irgendeinem Punkt in vollen Konfrontationsmodus auch von der Polizei geschartet und auch unsanft eben diese Randale bekämpft.
Und das muss man ja sagen, das ist immer eine Sache, die häufig vergessen wird, dass es bei der Volkspolizei in der DDR eigentlich keine vernünftige Ausbildung zum Umgang mit solchen Situationen gab. Ja. Also weil Demonstrationen und konfrontatives Verhalten, ja, von Einzelpersonen gab es das halt, aber es gab halt, mit Gruppen hatte man das eher nicht und das wurde.
Das würde ja schon ein Eingeständnis voraussetzen, dass es irgendwie Opposition gegenüber dem Staat in der Bevölkerung gab und das ist ja schon ideologisch schwierig gewesen.
Also ich würde nur sagen, das kann manchmal erklären, weshalb da so krasse Überreaktionen oder krasses Fehlverhalten plötzlich, wo man denkt, das hätte doch gar nicht eskalieren müssen.
Genau, und gerade in so einer Situation, wo es ja eigentlich darum ging, Leuten zu helfen. Jedenfalls ist es aber passiert und was es jetzt mit Union zu tun hat, ist, dass in den Untersuchungsberichten der Stasi zu diesem Ereignis Union eine relativ große Rolle spielt. Denn wenn man zum Beispiel sich anschaut, was die Stasi darüber schreibt, was dann so gerufen wurde bei diesen Unruhen, die halt teilweise den Charakter von einer Straßenschlacht hatten, teilweise von einer Demonstration offensichtlich, kann man mal zitieren, dass die Stasi eine Liste gemacht hat, wie es ihr Wesen ja so war, Listen und Aufstellungen von Dingen zu machen, mit den, jetzt Zitat, die Ordnungskräfte diskriminieren in Losungen und Sprechchöre während der Ausschreitung am 7.10.1977 am Fernsehturm. Und zwar waren es Nieder mit der DDR, Honecker raus, Biermann rein, Freiheit für Biermann, Mauer weg, Freiheit, Nieder mit dem Polizeistaat, Russen raus und jetzt in eine andere Richtung gehend, Deutschland der Wache, Adolf Hitler, unser großer Führer und wieder in eine andere Richtung gehend, gegen die Polizei gerichtet, Nazis, Mörder, Nieder mit dem Bullenpakt, hängt sie auf. Schlag das Bullenpack, Hauze in die Schnauze, Bullen raus, raus ihr Schweine.
Hauze in die Schnauze war ein ganz berühmter Ruf beim Fußball früher.
Ja. Und immer noch kein Unionbezug, aber der kommt jetzt im nächsten Absatz des Stasi-Dokuments. Da steht nämlich, Derartige Losungen wurden in verschiedenen Variationen gerufen. Außerdem wurde eine Vielzahl speziell den ersten FC Union glorifizierend und den BFC Dynamo beschimpfende Losungen aus dem Repertoire des negativen Union-Anhangs ausgebracht. In mehreren Fällen erfolgt das Absingen des Deutschlandliedes und so weiter. Und genau an der Stelle kommt eben Union in unsere Geschichte. Und ich würde jetzt gerne jemanden zitieren wollen, den wir in der letzten Folge schon mal erwähnt haben, nämlich Gerald Kaper, der einer der besten Kenner vielleicht der Geschichte von Union ist, der Vereinsarchivar ist bei Union und generell ein guter Ansprechpartner, wenn man wissen will, was passiert ist in einer Episode in der Union-Geschichte oder wo man mehr darüber erfahren kann. Und ich habe mich mit ihm über diese Geschichte unterhalten.
Es gab zu der Zeit halt sehr viele Union-Fans. Union war sehr populär. Wir haben in dieser Zeit weit über 15.000 Zuschauer in einem Stadion gehabt, häufig. Also nicht wie in den 80ern, so 5.000, 6.000, 7.000 nur. Da war Union also schon eine Größe. Und da ist es ja nur logisch, dass unter den Jugendlichen, die ein Konzert besuchen, einer offensichtlich populären Band, auch welche sind, die ein Fußballspiel am Wochenende besuchen. Warum die dann dort Eisern Union gerufen haben, weiß ich nicht. Es wird, glaube ich, bei solchen Sachen, vor allem wenn eine Stimmung sich irgendwo hochschaukelt, alles Mögliche gebrüllt. Und dann ist gerade das vielleicht öfter noch dokumentiert worden als Scheiß Bullen oder Bullenpack oder solche wirklich naheliegenden Dinge an der Stelle. Und einen Bezug zum 1. FC Union, zum Club selber, kann man da nicht herstellen. Zumal der 1. FC Union Berlin ein sozialistischer Fußballclub war. Nicht? Und keine oppositionelle Organisation. Wenn man dann provozieren will und meint, etwas in der Hand zu haben, dann ruft man es natürlich. Ob das nun in dem Moment Eisern Union oder Biermann rein oder auch Honecker raus ist, spielt da gar keine Rolle. Ne?
Da stellt sich ja vielleicht noch die Frage bei dieser Formulierung des negativen Union-Anhangs aus der Perspektive der Stadtsicherheit. War der Union-Anhang generell ein negatives Element oder gab es negative Elemente?
Also, das finde ich ist eine sehr wichtige Frage, weil ich immer wieder höre, auch von Leuten, die gerade auch solche Akten lesen und oder davon gehört haben, das so interpretieren, als dass mit der negativ-degradente Anhang der Anhang des 1. FC Union Berlin gemeint war. Das ist ein vollkommener Trugschluss, denke ich. Es ist eben ein negativ dekadenter Kreis innerhalb des Anhangs der Zuschauer gewesen. Also ein damit bestimmter, eingegrenzter Kreis und nicht irgendwie alle.
Genau.
Das ist super interessant. Ich habe mal kurz in der Zwischenzeit, während wir uns das angehört haben, geguckt. Wolf Biermann wurde 1976 ausgebürgert. Also es ist quasi in den kurz danach, dann, ne?
Ja, genau.
Danach.
Und ich fand ganz interessant, wie Gerald Kaper eingeordnet hat, was da eben passiert ist. Also ja, man kann sich sehr gut vorstellen, dass irgendwie Union-Bezug eine der Dinge war, die dabei zur Sprache gekommen sind, einfach weil es provozierenden Charakter hatte. Und ich ganz interessant fand, dass man sich überlegt hat, woher kommt das eigentlich? Also und als ich von dieser Episode zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, vielleicht ist es ja einer der Momente, in denen sich der Oppositionscharakter in der Weise, wie das halt, wie man das sagen kann, ohne Gerald Kaper mit dem zu widersprechen, was wir ja auch gerade von ihm gehört haben, dass eben Union in keiner Weise organisierte Opposition gewesen ist, aber dass halt irgendeinen oppositionellen Charakter hatte und dass es eben was war, mit dem man die Polizei provozieren konnte. Aber das muss ja offenbar zu dem Zeitpunkt, wo sich das zugetragen hat, 77 schon der Fall gewesen sein.
Ich glaube, es klingt nach einer Unzufriedenheit, die sich irgendwie entlädt. Und das ist ganz interessant. Also Honecker war ja damals, glaube ich, irgendwie erst auch 5 Jahre irgendwie im Amt ungefähr. Also noch gar nicht so lange, wie wir das vielleicht irgendwie kennen dann. Wie ist das denn weitergegangen?
Also es gab auf jeden Fall eine relativ große Reaktion des Staates. Also es sind einige tausend Menschen gewesen, die daran beteiligt waren, 1.000, 2.000. Es gab am Ende 313 Festnahmen in der Nacht und einige mehr, 468 inklusive der Folgewochen. Also nicht alle Menschen, die eventuell beteiligt waren, ist man in der Nacht offenbar habhaft geworden. Und was man vielleicht überraschend finden könnte, ist, dass auch längst nicht alle, die dann festgenommen wurden, auch in irgendeiner Weise verurteilt wurden, sondern gab 64 Verurteilungen zur Haft zwischen 4 Monaten und 3 Jahren. Also durchaus differenziert. Also ich meine, wenn es tatsächlich schwere Verletzungen auf Seiten der Polizei gab, gab es offenbar auch ein Bedürfnis, das, was die Polizei, was die Stasi schockierende Brutalität genannt hat in ihren Untersuchungsberichten, eben auch zu ahnden. Deswegen gibt es dann auch höhere Haftstrafen.
Ich mal kurze Frage, du hast am Anfang erwähnt Todesfälle.
Genau, das ist dokumentiert. Das ist ein sehr spannender Punkt, worauf wir gleich zu sprechen kommen. Erst würde ich noch einen Teil der, bevor wir dann uns dem Teil der Geschichte zuwenden, einen Teil der Reaktion der Stasi betonen wollen. Denn damit, dass man gesagt hat, das ist irgendwie ein großer Teil, also die Stasi spricht bis zu 50% der Menschen, die überhaupt an den Ausschreitungen beteiligt waren, hätten irgendeinen Bezug zur Union. Daraus folgte für die Stasi dann, dass man auf diesem Weg auch vielleicht dem entgegenwirken könnte und dass man auf das Union-Kollektiv einwirken solle, um irgendwie die Menschen daran zu hindern, so eine aggressive Haltung der Polizei gegenüber einzunehmen. Und diese Sache mit dem Union-Kollektiv ist auch nochmal was, worüber ich Gerald Kapper gefragt habe, was man sich darunter eigentlich vorzustellen habe, wenn die Stasi das Union-Kollektiv ansprechen will oder die politischen Institutionen der DDR generell das Union-Kollektiv ansprechen wollen. Also was ist dieses Union-Kollektiv?
Die Stasi war ja nicht dumm. Also das war ein Geheimdienst. Und so, nicht? Die haben sich auch was gedacht bei ihrer Arbeit und sie hatten ein Ziel, also ein richtig politisches Ziel. Und es wäre ja außerordentlich dumm gewesen, für ihre eigenen Klassifizierungen quasi das ganze Stadion, alle Besucher irgendwie als negativ dekadent zu behandeln und zu bezeichnen. Was sollte daraus resultieren? Also musste man den Kreis, mit dem man sich auseinandergesetzt hat, irgendwie beschreiben. Das haben sie mit dieser, aus heutiger Sicht, sehr merkwürdigen Formulierung getan. Und das zieht sich dann immer so durch. Ja. Naja, das Union-Kollektiv, die Mannschaft. Ja. Die Spieler sollten natürlich wie alle Leistungssportler auch Vorbilder sein. Also für die, in der Gesellschaft und für die Jugend dann insbesondere. Und insofern waren sie natürlich geeignet, diejenige moralische Instanz auch zu sein, die dann wirklich 1:1, also vom Club zum Täter sagt, du schadest dem Verein mit deinem Benehmen, du schadest seinem Ansehen, du schadest der Gesellschaft, wem auch immer, dir am Ende auch irgendwo. Also wer sollte Ansprechpartner sein und auch wirklich glaubwürdig? Wenn jemand Fan ist, glaubt er doch am ehesten vielleicht denen, den er zujubelt. Also der Gedanke ist ja vernünftig irgendwo. Also ob es wirklich geholfen hat, wenn Achim Siegusch oder Rolf Weber war, glaube ich, auch mal gesellschaftlicher Vertreter bei einem dieser Prozesse, wenn die da das Wort erhoben haben, ob das wirklich zu einem Umdenken geführt hat, ist natürlich heute nicht mehr nachvollziehbar. Das muss jeder derjenigen, mancher ist ja vielleicht offenbar, für sich einschätzen.
Ja, so viel von dieser Seite. Ich finde da vielleicht noch ganz interessant, dass sich Dinge auch gar nicht so sehr geändert haben. Also dass eben diese Ansprache, der verweist darauf, dass man eben nicht nur sich selber, sondern auch den Verein schadet. Auch das gibt's ja in ganz verschiedenen Kontexten dann auch wieder. Genau, aber wie ist das jetzt mit den Toten?
Ja.
Also in dem Spiegel, ein paar Wochen nach den Ereignissen, stand ein Artikel, der behauptet hat, dass alles viel schlimmer gewesen sei, als in den DDR-Medien zugegeben. Soweit ist das sicherlich auch richtig. Und der darauf verweist, dass der englische Journalist Mark Brain von Reuters, der Nachrichtenagentur, der in Ostdeutschland eben akkreditiert gewesen sei, davon berichtet habe, dass es Tote gegeben habe und dafür von den DDR-Institutionen in Büros einbestellt wurde von für Öffentlichkeit zuständige Institutionen und verwarnt worden wäre dafür von Toten berichtet zu haben. Und ich könnte jetzt dazu sagen, was sagen, wer Mark Brain war, aber das lassen wir ihn doch einfach selber machen.
Ich war damals 27 Jahre alt, im Jahr 77, und ich hatte in Ostberlin Anfang des Jahres angefangen als Reuters-Korrespondent. Reuters war die einzige westliche nicht-deutsche Agentur, also größere Agentur, die in Ostberlin akkreditiert war, und zwar seit Ende der 50er Jahre, also noch vor dem Mauerbau. Und es gab eine Folge von relativ jungen, meistens männlichen Korrespondenten. Ich war der Letzte sozusagen damals, der am nächsten, der da war. Und meine Frau und ich hatten, also meine deutsche Frau, hatten uns drei Jahre früher in Moskau kennengelernt, als wir beide dort gearbeitet hatten. Mein erster Auslandsposten war in Moskau mit Reuters 74, 75. Und meine Frau war damals in der westdeutschen Botschaft. Wir haben geheiratet im März 77 und die Flitterwochen haben wir aufgeschoben und erst im September 77 dann vollbracht, und zwar in der Karibik auf der Insel Granada, wo mein Bruder damals gearbeitet hat. Und wir kamen, wir hörten von den Krawallen an dem Samstag in Grenada.
Also wie wir gerade gehört haben, war McBrain zuständiger Journalist. Aber er war gar nicht vor Ort.
Okay.
Und damit fängt auch die Geschichte dieser Meldung über die Toten an. Also er konnte nicht selber Augenzeuge werden, sondern nur Berichterstatter, sondern musste sich dann eben anders auf andere Quellen beziehen als eigenes Erleben oder offensichtlich auch offizielle Stellen schieden als Quelle natürlich auch weitgehend aus. Das heißt, was haben sie dann gemacht, die Reuters-Leute, um diese Geschichte trotzdem richtig zu reporten? Auch darüber hat mir McBrain einiges erzählt.
Das war so, dass wir eine Büroleiterin hatten, die Edmute Geist-Behrendt, die mit Reuters gearbeitet hat seit Ende der 50er Jahre. Also sie hat mit Reuters angefangen, als Reuters ein Büro in Ost-Berlin aufgemacht hatte, noch vor Mauerbau. Und sie war eine unheimlich nette Kollegin oder auch nicht für die Stasi gearbeitet. Komischerweise gab es diesen Freiraum. Natürlich hat die Stasi bestimmt auf sie auch aufgepasst. Aber irgendwo haben wir ihr vertraut. Also wir hatten ein Vertrauen an Edmute. Und Edmute war ziemlich gut vernetzt und hat manchmal Geschichten gebracht. Und als ich zurückkam, ich hatte einen Stellvertreter, Derek Parr, der war die drei Wochen in Ost-Berlin, als ich auf Flitterwochen war auf Granada. Und die beiden waren dabei. Ich weiß nicht, ob sie davon gehört hatten an dem Abend. Natürlich gab es keine Berichterstattung damals darüber. Erst hinterher hat man erfahren, dass es eine Krawalle gegeben habe. Und die kannten Kollegen, Ärzte in der Charité. Und ich hatte auch, die kannte ich nicht persönlich, aber Edmute und Derek hatten davon gehört, dass es diese Krawalle gegeben habe und dass dabei Polizisten ums Leben gekommen seien. Wir haben uns überlegt, also setzen wir diese Nachricht in die Welt oder nicht, denn wir haben versucht, das zu konstatieren, also eine Feststellung zu bekommen von Seiten der Behörden. Und natürlich gab's das nicht, denn die Behörden haben uns nicht mit uns geredet. Es war unmöglich, so offizielle Stellungnahmen zu bekommen zu der Zeit. Und wir haben uns entschlossen, die Nachricht in die Welt zu bringen. Sofort hat das Außenministerium ziemlich rabiat reagiert und gesagt und mich ins Außenministerium geordert, um zu sagen, dass unsere Nachricht Behauptungen enthalten würde, die von A bis Z erlogen sind. Was eine interessante Formulierung war. Das heißt, dass einige Tatsachen, einige Behauptungen falsch waren. Das glaube ich durchaus, dass nicht alles richtig war. Also die haben nicht alles dementiert, aber die haben ein Dementi ausgegeben, was so bedeuten würde, dass wir eine Falschmeldung in die Welt gesetzt hätten. Sie haben nicht direkt geleugnet, dass Polizisten ums Leben gekommen seien. Aber das Interessante ist, bis heute weiß ich nicht, ob es da tatsächlich Tote an dem Tag gegeben haben. Verletzte auf jeden Fall.
Genau. In dieser Meldung von Reuters vom 12.10. dann stand, dass eine der Jugendlichen beim Sturz ums Leben gekommen sei und dass zwei Polizisten ums Leben gekommen seien durch Erstechen oder erschlagen mit Bierkästen scheinbar, wie es dann an einer Stelle zitiert wurde. Also ich zitiere das jetzt gerade nach der Spiegel-Berichterstattung über diese Meldung. Aber
diesen ganzen Spiegelbericht packst du auch in die Shownotes?
Genau.
Cool.
Ja. Genauso wie gesagt, Bilder von diesem Lüftungsschacht, in dem das, und auch von den Cafés am Alexanderplatz, in denen dann das Innenmöbliar derangiert war zumindest. Dass man sich schon vorstellen kann, dass es dramatisch war, was da passiert ist, aber es hat offenbar keinen Weg gab zu verifizieren, was jetzt genau das Maß war, in dem eben dabei Menschen zu Schaden gekommen sind. Denn für die Reuters-Journalisten ist es natürlich auch eine schwierige Position gewesen. Man hatte eine Story, die sehr relevant ist. Man hatte offenbar das Gefühl, divers genug und gut genug Quellen zu haben. Aber man hatte keine Chance überhaupt, das offiziell bestätigt zu bekommen. Das heißt, man musste dann eine Entscheidung treffen, wie vertrauenswürdig man glaubt, dass die eigenen Quellen sind. Und Reuters hat das damals so getroffen. Mark Rain hat dann aber, als wir uns darüber unterhalten haben, auch nochmal was dazu gesagt, wie er es aus heutiger Perspektive einschätzt und wie er diese Entscheidung vielleicht heute treffen würde.
Weißt du, in meinen Unterlagen gab es keinen Hinweis, also in meinen Stasi-Akten, denn die haben so ziemlich intensiv auf uns aufgepasst noch zu der Zeit. Also kein Hauch von Bestätigung, dass es tatsächlich Tote gegeben hätte. Und ich muss ehrlich sagen, über den Kalten Krieg gibt es inzwischen eine ganze Menge außergewöhnlich gute Bücher und Untersuchungen. Wir wissen ziemlich alles, was in Moskau passiert ist und was auch in Washington passiert ist. Eigentlich würde ich meinen, dass wenn es tatsächlich Tote gegeben hätte, würden wir bis jetzt, also hätten wir erfahren. Und wir hätten den Namen erfahren und nach der Wende wären die Unterlagen herausgekommen.
Genau. Und es ist nicht so, dass diese Reuters-Meldung die einzige Quelle gewesen wäre, die darauf hingedeutet hätte, dass es Tote gegeben habe. Also in der westdeutschen Presse wird auch zitiert, dass Offiziere in einer NVA-Kaserne davon geredet hätten. Aber auch da, es wird ein bisschen präsentiert, als hätten die primäre Quellen dafür. Aber meine Lesart dieser Quellen ist auch eher, dass auch das eher Hörensagen schon war. Von daher würde ich, glaube ich, nach dem, was ich jetzt über diese Episode gelesen habe, im Endeffekt bei einer ähnlichen Position ankommen wie Mark Brain selbst, der dann einmal, also wie gesagt, es gab keine offiziellen Meldungen dazu zu der Zeit, aber er hat dann später sich nochmal in London mit einem Attaché getroffen, der eben damals für Berichterstattung zuständig war. Und auch da nochmal über dieses Thema mit ihm gesprochen. Auch das hören wir uns noch an.
Das muss so Mitte der 80er Jahre gewesen sein, noch als es noch DDR gab. Und er hat mich gefragt, also was das alles bedeutet hätte, das mit den Toten am Alex. Und ich fragte ihn, naja, hat es Tote gegeben? Und ich kann mich nicht genau entsinnen, was er gesagt hat, aber ich hatte absolut den Eindruck, dass er das verneint hat.
Ja. Und das ist ungefähr der Stand, bei dem man angelangt, wenn man darüber recherchiert.
Es ist natürlich super schwierig zu beweisen, dass was nicht passiert ist.
Ja.
Ja, also zu beweisen, dass was passiert ist, also dass es Tote gegeben hat, aber zu beweisen, dass es keine Toten gegeben hat, und zwar zweifelsfrei, ist natürlich schwierig.
Ja. Ein Punkt, den Mark Brain in dem Gespräch, was wir geführt haben, noch erwähnt hat, ist, dass natürlich diese Menschen noch Angehörige gehabt hätten, die sich dann spätestens nach der Wende halt zu Wort hätten melden können, hätten sagen können, dass eben ihr Mann bei der Volkspolizei war und zu dieser Gelegenheit ums Leben kam. Und die dann ja eigentlich keinen Grund mehr gehabt hätten, darüber nicht zu reden, abgesehen davon, dass es natürlich ein persönliches Trauma war und dass ihnen vielleicht auch die genauen Umstände, unter denen etwas passiert ist, auch nicht gesagt worden wären. Also auch die hätten natürlich nur mutmaßen können, welche Art jetzt der Unfall gewesen wäre, bei dem ihr Angehörigen eben ums Leben gekommen wären. Aber da es eben keine Hinweise darauf gibt, dass irgendjemand quasi einen konkreten Verdacht hätte, um wen es dabei gegangen sein könnte.
Also können wir jetzt quasi davon ausgehen, dass weder unter den Protestierenden oder bei dem Unfall mit dem Lüftungsschacht noch bei den Polizisten tatsächlich Todesfälle gegeben hat?
Ja, das ist, glaube ich, der Stand, bei dem ich ankommen würde. Ja.
Okay, aber okay, man wird es wahrscheinlich gar nicht so leicht finden. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wenn man etwas genau wissen möchte, und irgendwo muss es ja dokumentiert sein, wahrscheinlich einerseits bei der Polizei selbst, Oder beim MFS?
Ja, in deren Personalunterlagen. Ja. Also ich habe mich durch ein paar MFS-Datenbanken, also Dokumentendatenbanken der Behörde zur Aufarbeitung geklickt, um unter anderem auch Berichte der Stasi über andere Ereignisse, an denen Union beteiligt gewesen wäre, in dieser Zeit zu lesen. Und auch da gibt es keine Hinweise darauf, dass die Stasi selbst davon berichten würde, dass sie wüsste, dass es zu dieser Gelegenheit Tote gegeben habe. Und diese Krawalle werden an einigen Punkten zitiert und offenbar wurden die auch auf höchster politischer Ebene diskutiert, aber eben nirgendwo gibt es ein Eingeständnis, dass es Tote gegeben habe.
Wissen wir denn, was konkret dann gemacht wurde? Also danach, also so, also außer diesen Gerichtsurteilen und so. Du hast gesagt, man wollte sich irgendwie bei Union auf irgendeine Art engagieren. Hat man dann halt, weiß ich nicht, wie würde man heute reagieren? Vielleicht Fanbeauftragte einstellen?
Das Konkreteste, was ich dazu gefunden habe, war, in einem der Stasi-Berichte wurde gesagt, dass jetzt nicht 100% konkret auf diese Ereignisse, sondern auf generelle Ereignisse von Rowdytum, was der offizielle Begriff dafür war, im Umfeld von Union geraten würde, in geeigneter Form auf die Leitung des ersten FC Union Berlin in dem Sinne einzuwirken, durch eine verstärkte ideologische Arbeit und zielstrebige Einflussnahme auf die Anhänger des Fußballclubs allen Erscheinungen des rowdyhaften Auftretens und anderer negativer Verhaltensweise energisch vorzubeugen, damit nicht passieren kann, was eben den Menschen, die an diesem in dieser Randale beteiligt gewesen sind, vorgeworfen wurde, nämlich dass wiederum, Zitat aus einem Stasi-Bericht jetzt über den 7.10., teilweise ließen sich die Täter auf Basis ungefestigter, schwankender politisch-ideologischer Positionen, inspiriert durch negative Vorkommnisse bei Fußballspielen des ersten FC Union Berlin, in Unkenntnis der Gründe für den Einsatz der Ordnungskräfte von besonders aktiv in Erscheinung tretenden Personen anstecken und zu eigenen Handlungen verleiten. Also mehr ideologische Festigung und weniger Freizeit. Das sind die wesentlichen Ratschläge der.
Okay, aber da gehe ich von aus, dass das halt, also ich nehme solche Berichte nicht so ernst, ja, weil die halt so einem gewissen, genau, Duktus, wie man halt geschrieben hat. Das war aber nicht, wie man gesprochen hat.
Ja, und was halt sehr, sehr deutlich wird, ist, dass bei jeder Gelegenheit legitime Gründe gesucht werden dafür, dass sowas passiert ist. Also die Leute sind eben nicht ideologisch gefestigt. Sie schauen westliche Filme, sie hören westliche Musik und werden davon politisch unzuverlässig. Sie arbeiten nicht genug und so weiter. Das Problem ist nur, wie du schon sagst, dass sie eben nicht zur Realität zu passen scheint, weil wenn man sich zum Beispiel die Aufstellung anguckt, der Beschäftigungsverhältnisse, in denen die gewesen sind, die an diesen Randalen beteiligt waren, das halt genau ziemlich nach einem Querschnitt der legitimen, gut sozialistisch organisierten Bevölkerung eben aussieht. Lehrlinge, Schüler und nicht besonders viel Intelligenz im Sinne der suspekten gesellschaftlichen Schichten aus Stasi-Sicht. Das heißt, man hatte, glaube ich, keine guten Erklärungen und ist deswegen dann auch bei sowas wie dem ideologisch nicht gefestigten Umfeld von Union rausgekommen.
Okay, aber es gab dann halt jetzt keine direkten Konsequenzen, außer, wie gesagt, diesen Verurteilungen oder so.
Scheinbar nicht.
Auf den Fällen, okay. Mir ist vorhin noch eingefallen, als du diesen O-Ton von Gerald Karper eingespielt hast, dass es ja diesen Spruch gibt, irgendwie, nicht jeder Union-Fan ist ein Staatsfeind, das ist ja das, was er meinte, aber jeder Staatsfeind ist ein Unioner, was auch Quatsch ist, aber insgesamt halt nochmal ausdrückt, dass dieser Verein ja auf keinen Fall ein Oppositionsverein war, wie es halt auch heute gerne noch die Erzählung ist, sondern halt total normaler sozialistischer Verein mit Trägerbetrieb und sonst was.
Ja, auch deswegen fand ich es halt interessant, dass Gerald Karper auch darauf verwiesen hat, dass Union halt an diesem Punkt ziemlich populär war, einfach. Das heißt, auch ein großes Umfeld hatte. Und das ist dann ja per Definition auch heterogen und disparat.
Cool. Wie bist du eigentlich auf die Geschichte gekommen, wenn du jetzt damit durch bist? Weil das ist meine Frage.
Tatsächlich war es so, dass ich mich gefragt habe, wie wurde eigentlich Union vor der Wende wahrgenommen? Und vor allem auch in Westmedien. Also war man dann überhaupt irgendwie auf dem Schirm? Und weil der Spiegel ein ziemlich praktisches Archiv hat, habe ich einen Spiegelartikel vom Jahr 1982 gelesen, in dem nochmal viel stärker als in den Berichten von 77 selbst die oppositionelle Identität von Union hochgespielt wurde und daneben Bezug darauf genommen wurde, dass eben Unioner das kristallierende Moment gewesen seien bei diesen Unruhen 1977. Und dann habe ich mir das mal ein bisschen genauer angeschaut.
Interessant, also im Prinzip eine Übertreibung in, Anführungszeichen, Westmedien.
Ja.
Führt halt dazu, okay, finde ich ganz interessant.
Auch das verlinken wir natürlich.
Sehr schön, ja, das Spiegelarchiv ist voll zugänglich. Ne?
Ja.
Und Volltext durchsuchbar, also das ist sehr praktisch.
Genau. Und es war nicht nur der Spiegel, der das berichtet, auch in der Zeit und auch in der FAZ standen Artikel auch. Und teilweise kann man auch die finden, die sind nicht ganz so einfach zugänglich wie beim Spiegel, aber trotzdem geht das.
Gut. Dann vielen Dank für diese Geschichte, Daniel.
Gerne.
Wenn ihr Anmerkungen habt, vielleicht jemanden kennt, der bei diesen Sachen dabei war.
Ja.
Vielleicht mal, dass ihr euch bei Daniel meldet.
Ja.
Und vielleicht kann man da nochmal was genauer dazu, also das bisschen besser rekonstruieren, weil es natürlich super schwierig ist, diese Sachen rauszufinden.
Genau, das habe ich auch schon versucht bei der Recherche. Lustigerweise hat Frank Nussbrücker auf Facebook eine Frage zu einem ähnlichen Zeitpunkt gestellt, zu einem anderen Ereignis, aber und auch da haben sich ein paar Leute gemeldet, die ungefähr alt genug gewesen wären, aber stellt sich raus, dass irgendwie alle ein paar Jahre zu jung waren und nicht so alt waren, dass eben 1977 irgendwie so 15, 16, 17, 20 gewesen wären, was offenbar das Alter war, in dem die meisten waren, die da direkt beteiligt waren. In dem Alter hat sich bis jetzt noch niemand gefunden, aber es wäre natürlich super spannend, davon zu hören, ja.
Genau, weil ich glaube, richtig rausfinden werden wir das nur, wenn wir irgendwie Augenzeugen haben, also Leute, die halt nochmal darüber berichten können, weil aus diesen offiziellen DDR-Berichten ist, die sind sehr schwer zu lesen.
Ja.
Ja, und wir haben jetzt bei Mark Brain auch gelernt, dass Korrespondenten der DDR, ich sag mal, kein einfaches Umfeld hatten, um vernünftige Berichterstattungen zu leisten.
Ja, eine lustige Anekdote ist noch, dass sich die Behörden dann für die Korrektur der Falschmeldung bedankt hatten, die nie erfolgt ist. Also offenbar die Geschichte loswerden wollten und dann sich bei den Medien dafür bedankt haben, die zu korrigieren, obwohl es keine offizielle Richtigstellung gegeben hat.
Super witzig. Ehrlich gesagt, ich überlege gerade, ne, man konnte wahrscheinlich die Westmedien auch nicht so beziehen. Ne?
Ja.
Deswegen. Sehr gut. Dann vielen Dank und
niemals vergessen.